Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, herzlich willkommen hier. Mein Name ist Carsten Steinmetz. Ich bin einer von den Betreuern des Standes der Landeshauptstadt Magdeburg. Die ist hier gleich nebenan, G501 in Halle 5. Und ich habe das große Glück, die große Ehre, das Vergnügen, jemanden anzukündigen und seinen Roman, den ich ja schon sehr lange kenne, den ich sehr schätze und der wahrscheinlich dieses Jahr den Magdeburg-Roman geschrieben hat. Und wir alle wissen das ja, Magdeburg ist Landeshauptstadt, das heißt, da ist die Politik, da sind die Egos, wo die Egos sind, da sind Geschichten und wer kann die besser einfangen und aufschreiben und zeigen, wer weiß, ob es passiert ist oder nicht, als tatsächlich der, der sich damit auskennt. Und deswegen präsentiere ich Uli Wittstock. Er ist Journalist, das wissen Sie vielleicht alle, schreibt seit seinem 16. Lebensjahr, ist in Wittenberg geboren, jetzt aber hier in Magdeburg, wohnt hier schon länger und wir sind gespannt. Er wird uns ein bisschen was zum Roman erzählen, er wird auch was draus lesen und ich werde versuchen, sozusagen die Person Uli Wittstock auch noch ein bisschen näher zu beleuchten, weil nichts ist schöner, als den Roman zu lesen und nebenbei zu wissen, wer hat ihn geschrieben und aus welchen Motiven vielleicht. Gut, begrüßen Sie mit mir Uli Wittstock. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ich fange an. Okay, also dieser Roman könnte überall in Ostdeutschland spielen. Und damit man den nicht verortet, habe ich ihn in eine fiktive Stadt gelegt. Und die Stadt fällt dadurch auf, dass sie keinen Fluss hat. Und damit ist schon klar, es kann also weder Halle sein, noch Leipzig, noch Dresden, noch Magdeburg, nicht einmal Schwerin. Sie können sich das jetzt aussuchen, wo das überall nicht ist. Damit habe ich versucht, schon von vornherein klarzustellen, ist denn der oder der gemeint, die oder jene, um das alles abzustreiten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich spielt das irgendwo in Ostdeutschland, weil die Verhältnisse, über die ich schreibe, irgendwo in Ostdeutschland tatsächlich so stattfinden. Es geht um ein sehr enges Geflecht von Politik, von Wirtschaft, von Kriminalität, die es in dieser Form, glaube ich, auch nur in den neuen Ländern gibt, weil das hier alles sehr, sehr überschaubar ist. Die 5 Großunternehmen, die sie haben, die müssen sie halt nett bedienen, sonst sind sie weg. Und damit Sie sich einen Eindruck vom Bösen verschaffen, fange ich also mit dem Bösen an und wir können dann noch gucken, ob wir noch über anderes reden. Aber zunächst mal soll es um das Böse gehen. Ich muss es mal ein bisschen anders halten, sonst komme ich an das Mikrofon nicht ran. Wenn die Stadt einen Fluss gehabt hätte, dann wäre am linken Ufer das Viertel gewesen, wo die Matrosen der Nacht hätten anlanden können. In den Kaschemmen und Kellerlokalen mit Abtritten auf dem Hof, den illegalen Zockerstuben, wo die Würfel aus Menschenknochen geschnitzt waren, den Opiumhöhlen mit ihren roten Mondstraßen, den Käfigen, in denen Hunde kämpften oder halbnackte Frauen mit angeschliffenen Zähnen, den Wettbüros, wo man auf Suizidraten setzen konnte, den Schuppen mit zweiköpfigen Kälbern, Frauen mit 3 Brüsten und Zwergenclowns, den Tätowierern, die Anker und Herzen auf Oberarme hackten, mit den Blinden, die Schmugglerfusel verkauften, den Söldnern mit den Schrumpfköpfen am Gürtel, den Heiligen und den Irren auf ihren löchrigen Decken, die stumm zu den Göttern beteten, den einbeinigen Seiltänzern, den Umoperierten, die ihre künstlichen Brüste zeigten, den taubstummen Rosenmädchen und ihren besten Kundinnen, den Huren aus allen Erdteilen und Zeitaltern und all die anderen Namenlosen, die irgendwie angespült worden waren. Doch die Stadt hatte keinen Fluss. Hinter dem Bahnhof erstreckten sich 3 Querstraßen für Stricher, Fixer, Dealer und Hehler, gesäumt von Bordellen und sogenannten Modellwohnungen. Der Sex, der hier gebucht wurde, war überwiegend bieder, der Stoff war verschnitten, die Stricher im dauernden Stimmbruch wegen der Kälte, die Hehler hatten ihre Ware aus dem Netz und der Chef von all dem war Leander Steinmann. Missgelaunt saß der in seinem Stammlokal, dem Roten Baum, und ließ einen Stapel Karten durch seine Finger laufen. Es war ein Schmerz, der nichts mit Geld zu tun hatte. Denn hier zahlten alle an ihn, die Wirte und die Mädchen, die Dealer und die Hehler natürlich auch und selbst die Polizei, wenn er wieder mal einen Tipp gab. Es war eine tiefe Form von Weltschmerz. Kreuz Ass, Karo 10, Herz Bube, was sollte er damit anfangen? Er legte drei weitere nach. Pik, Dame und sonst nur Luschen. Die Karten schwiegen also. Er winkte und Elsie brachte ihm ein neues Bier. Die Jungs haben sich noch nicht gemeldet, weil er Handys hasste, sollte er im Roten Baum anrufen. So zu enden, das hatten ihm seine Eltern prophezeit. Was hätte er nicht alles werden können mit diesem Namen? Konzertpianist, Operndirigent, Kammersänger, vielleicht aber auch Literaturpapst, Medizinprofessor, Verwaltungsrichter oder wenigstens Schuldirektor. Leander Steinmann hatte unter seinem Namen gelitten, solange er sich erinnern konnte. Statt auf dem Klavier übte er seine Hände auf den Gesichtern seiner Mitschüler. Leander, Schuler Rammler, grölten die über den Schulhof und regelmäßig musste er jemanden die Nase brechen, damit für ein paar Wochen wieder Ruhe war. Mehrfach wechselte er die Schule, doch der Spruch zog immer mit. Der Vater, ein angesehener Bürger dieser Stadt, hatte es versucht mit Härte, mit echter Härte, mit extremer Härte, mit gnadenloser Härte, genau in dieser Reihenfolge, und er war gescheitert. Seine Mutter versuchte es erst mit Liebe, dann mit viel Liebe, dann mit großer Liebe, schließlich mit unendlicher Liebe und war ebenfalls gescheitert. Sowohl zur Gewalt wie zur Liebe hatte Leander Steinmann seitdem ein gebrochenes Verhältnis. Zum Glück blieb den Eltern das Wissen um den weiteren Lebensweg ihres einzigen Sohnes erspart. Die Mutter starb früh, ihr Herz hatte sich vor Liebe verausgabt, der Vater fiel in Umnachtung, seine Seele hatte der Härte nicht standgehalten. Leander Steinmann mischte erneut die Karten. Karo 7, Herz, Bube, Pik 10. Statt zur Elsie am Tresen könnte er auch der kleinen Tailing am anderen Tisch zuwinken. Dann würden sie gemeinsam die Treppe hinter dem Vorhang hochsteigen in den zweiten Stock, für das die junge Frau monatlich Miete an Steinmann zahlte. Sie würde ihren katzenwarmen Körper aus ihren Leggings schälen und die Bluse anheben, damit er seinen Kopf zwischen ihre kleinen festen Brüste pressen konnte. Und später, wenn er auf ihr liegen würde, dann würde sie zur Wand blicken auf ein Foto von irgendeinem Palmenstrand. Der früher hier saß, den hatte er vor 10 Jahren verjagt. Erst aus dem Lokal, dann aus der Straße, später aus dem Viertel, aus der Stadt schließlich und zuletzt in das Vergessen. Die Stadt hatte keinen Fluss, da konnte auch nichts angeschwemmt werden. Ihm gehörten jetzt die Bahnhofs- und die Scheunenstraße, der Eichweg und der Hanseplatz. Ihm gehörte eine Wäscherei, ein Fuhrunternehmen, ein Hafengebäude und sogar eine kleine Radiostation. Er zahlte Steuern und Rentenbeiträge. Aber niemand wollte das hören. Niemand klopfte an die Tür vom Roten Baum mit einer Rotte hungriger Junggangster und verlangte die Übernahme der Macht. Der Straßengeneral hatte den Eindruck, alt zu sein. Dabei war er gerade mal 40. Vielleicht sollte er doch in die Politik gehen. Machertypen wählte das Volk ja gerne. Elsie brachte ein neues Bier. Die Jungs sind am Telefon, sagte sie. Der Straßengeneral zog eine neue Karte. Kreuz Bube. Vielleicht wird es ja doch noch eine gute Nacht, sagte er.
So viel dazu. Dankeschön. So, also wo liegt denn diese Stadt nur? Es klingt dann doch manches ein bisschen nach Magdeburg.
Nee, da klingt nichts nach Magdeburg. Also jeder, der Magdeburg kennt, also es liegt irgendwo in Ostdeutschland. Punkt.
Aber wurde der Fluss also nicht extra weggelassen?
Der Fluss, den gibt es nicht. Sie können ja gucken, ob es eine Stadt finden, die keinen Fluss hat. Ich habe keine gefunden, aber ich habe nicht so intensiv nachgeschaut. Selbst Gera hat einen Fluss. Ich dachte, die haben keinen, aber die haben auch einen. Jena hat auch einen Fluss. Irgendein Flüsschen hat jede Stadt. Und wenn es nur ein Abfluss ist.
Der Roman kommt jetzt, dein Erstling ist das. Wieso ist er jetzt erst sozusagen, wieso ist dieser Vulkanausbruch jetzt passiert?
Naja, ich schreibe seit meinem 16. Lebensjahr Texte. Die waren, nun ja, halt nicht druckreif, wie soll ich sagen. Das dauert manchmal länger. Ich wollte halt, wollte eigentlich Schriftsteller werden, das war so mein Ziel. Aber manchmal braucht man länger, um dahin zu kommen. Ja, es ist dann auch schon mal hier und da was veröffentlicht worden, aber es war halt nie so gut. Das muss man mitleben. Ja, es ist Übung, man muss lange üben. Manche hat mehr Talent vielleicht. Okay, war mir nicht gegeben. Also üben. Schreiben. Verwerfen. Und irgendwann denkt man dann, jetzt ist es soweit. Und dann sagt der Verlag, oh, nee, auf keinen, nee, oh, nee, das nicht. Und schreiben sie aber was anderes. Und da fängt man wieder von vorne an. Ist ein bisschen komisch, ja, es ist.
Wir wollen natürlich aber auch dazu sagen, dass du unterstützt wurdest auch von der Landeskunststiftung, genau, in Sachsen-Anhalt.
Genau, die Landeskunststiftung hat mich unterstützt, hat bei der Herausgabe des Buches geholfen. Es ist ja schwer. Ich meine, ich bin jetzt inzwischen, man kann es offen sagen, über 50. Wenn man da anfängt, noch ein neues Buch zu veröffentlichen, denken die meisten, das ist so ein Journalist, der denkt, der könne aufschreiben, weil das viele machen. Und häufig sind die Bücher auch nicht so gut von Journalisten, die dann selber Bücher schreiben. Meistens können sie es nicht so sonderlich gut. Ich habe mir also Mühe gegeben, das etwas besser zu machen. Und die Voraussetzungen oder die, sagen wir mal, die Begeisterung auf Seiten der Verlage war jetzt nicht ausgesprochen riesig groß. Da muss man schon ein bisschen nachhelfen. Insofern hat die Kunststiftung wirklich geholfen, weil das dann schon sozusagen ein bisschen adelt, wenn man da mal so ein Stipendium hatte.
Gut, ja. Dann auf jeden Fall jetzt noch ein Kapitel.
Wir lesen
oder ein
noch
paar
ein
Texte.
Stückchen, und zwar lesen wir jetzt den politischen Part. Dr. Henning Friedbruch war eigentlich zu jung, zu dunkelhaarig und zu klein für seine Partei. Das fiel jetzt besonders auf, da er im Fond seines Dienstwagens saß und den Eindruck hatte, nur mit Mühe durch die getönten Scheiben nach draußen blicken zu können. Was da an ihm vorbeiglitt, das war eine unendliche Abfolge von Bewuchs, meist auf großen Schlägen, die bis zum Horizont reichten. Wären da nicht regelmäßig die Flügel der Windräder gewesen, die mit ihren kräftigen Schwüngen einen Rhythmus in die Landschaft setzten und das Gefühl vermittelten, wenigstens durch eine halbwegs industrialisierte Region zu fahren, dann wäre ihm die Landschaft wohl so öde wie die eines fernen Planeten erschienen. Er beglückwünschte sich erneut, nicht das Agrarressort übernommen zu haben, zumal ihm dann auch kein Personenschutz zugestanden hätte. Sie hatten nun zwei größere Windparks passiert, allerdings drehten sich die Flügel nicht, was den Minister verwunderte, denn in den Ästen der wenigen Bäume am Feldrand zeichnete sich das Wirken eines durchaus günstigen Windes ab. Windräder waren auch der Grund, der Dr. Friedbruch aus der Stadt weit hinaus in das Land getragen hatte. Ein Pilotprojekt. Die größten freistehenden Räder auf dem Festlandsockel. Jede Turbine so groß wie ein Zweifamilienhaus. Technologisch anspruchsvoll. Politisch umstritten, wirtschaftlich hochinteressant. Vor einer Stunde hatte er mit dem Sprecher des Konsortiums auf jener Anhöhe gestanden, die im neuen Landesentwicklungsplan und auf sein persönliches Betreiben hin als sogenanntes windhöfiges Gebiet ausgewiesen worden war. Eine Anhöhe in Sichtweite zu einem Ort namens Dunkersleben. Dort gab es einen Kirchturm, eine Schweinemastanlage und kein Schwimmbad. Der Ortsbürgermeister war ein Parteifreund des Ministers, wie viele Ortsbürgermeister in dieser Region. Und weil er sich dennoch nicht sicher war, wiedergewählt zu werden, wollte er nun, wie viele andere in Dunkersleben auch, jenes fehlende Schwimmbad errichten. Als Sportminister war Dr. Friedbruch zwar für Turnhallen, aber nicht für Schwimmbäder zuständig, es sei denn, das Schwimmbad würde zu einem Leistungszentrum für den Spitzensport entwickelt, das internationalen Ansprüchen zu genügen hätte. Da das Land ein solches Leistungszentrum bereits betrieb und in Dunkersleben weniger als 5 Kinder pro Jahr geboren wurden, war es unwahrscheinlich, dass hier der richtige Ort war, um die Schwimmstars der nächsten Olympiaden zu trainieren, zumal man in und um Dunkersleben herum eine ländliche Kost bevorzugte, welche nicht nur die Ortsbürgermeister erschreckend schnell im Amt verfetten ließ, sondern auch beim Nachwuchs nicht ohne Folgen blieb, weswegen der Schulbus eigentlich als Schwerlasttransport zu gelten habe, wie ein frustrierter Sportlehrer einem Anzeigenblatt der Region mitzuteilen für nötig erachtet hatte. Das aber war glücklicherweise das Problem des Kultusministers. Dr. Friedbruchs Problem war dennoch Dunkersleben. Vielleicht hätte er den Bürgermeister nicht den Hügel hinauf bemühen sollen. Am Ortsrand hatte der Investor ein Zelt aufbauen lassen. Die Pressestelle des Ministeriums hatte die Lokalredaktionen informiert, die wiederum ihre Praktikanten geschickt hatten. Außerdem reichten 4 blonde junge Damen Häppchen, mussten jedoch mehrfach nachlegen. Und Dr. Friedbruch hatte nicht den Eindruck, dass der Bürgermeister und die geladenen Honoratioren von Dunkersleben wirklich satt geworden waren. Der Investor hatte zudem einen Saxophonisten aus der Stadt für diesen besonderen Vormittag gebucht. Ein hoffnungsvolles Talent, das bereits in überregionalen Feuilleton Erwähnung gefunden habe, so der Investor in seiner kurzen Ansprache, was den jungen Musiker wohl beflügelte, eine besonders virtuose Probe seines Könnens in Dunkersleben zu präsentieren. Flugwild, so der Titel seiner Improvisation über Wind, Strömung, Strom und Energie. Und das waren für die nächsten 20 Minuten die letzten menschlichen Worte, die die Dunkerslebener hörten. Denn zunächst beschwor der Musiker mit einem lang anhaltenden, kreischenden Ton die vier Göttinnen der vier Himmelsrichtungen. Und nicht nur Dr. Friedbruch schien in diesem Moment froh zu sein, dass der Erdkreis nur in vier solche Himmelsrichtungen aufgeteilt war. Es folgten die Anrufung der Erde, die Durchschreitung der Aura und besonders schmerzlich der Kampf der Titanen. Zwischenzeitlich erwog Dr. Friedbruch, seine Abteilung für Gefahrenabwehr mit einem Gutachten zu betrauen, ob die körperverletzende Nutzung von Saxophonen nicht mit ersatzlosem Einzug des Tatwerkzeugs und Vernichtung desselben belegt werden könne. Ein wenig taub und innerlich aufgewühlt machten sich dann die Gäste an die Besteigung der Anhöhe. Im Landesentwicklungsplan war eine Höhe von 43 Metern ausgewiesen. Nicht ausgewiesen war der katastrophale Weg auf den Gipfel hinauf. Fußläufig hatte die Pressestelle des Ministeriums in der Einladung vermerkt, dabei aber übersehen, dass es sich um einen landwirtschaftlichen Nutzweg handelte, der überwiegend von Traktoren befahren wurde. In Ermangelung von Gummistiefeln hatten einige ihre Hosen bis zu einem Handbreit über dem Knöchel hochgeschlagen, was der Delegation einen gewissen interkulturellen Anstrich gab. Die Erde, ob ihrer Fruchtbarkeit seit Jahrhunderten umkämpft, wölbte sich in schwarzen Kämmen, deren Buckel sich zu einem schmalen Grat sich verjüngten. Wie Wellenreiter arbeiteten sich die Männer nach oben, schlammbespritzt bis zu den Knien und immer größere Lücken lassend, denn Bürgermeister und Honoratioren hatten wohl in den letzten Jahren noch nie so viele Meter zu Fuß zurückgelegt. Auf der Höhe lag ein ziemlich großer Feldstein und den erklomm nun der Investor, zeigte mit ausladender Geste auf das Gelände rundum und verkündete den Beginn einer neuen Zeitrechnung für Dunkersleben. Es werde an diesem Ort Technologiegeschichte geschrieben, von der noch nachfolgende Generationen in den Schulbüchern lesen würden, und diese Generationen würden dankbar von mutigen Menschen erfahren, Entscheidern, die das Tor in die Zukunft auch gegen Widerstände aufgestoßen hätten. Während der kurzen Rede hatte Dr. Friedbruch den Eindruck, als würden die Dunkerslebener Abgesandten allmählich in der schwarzen Erde versinken. Eine optische Täuschung möglicherweise, denn inzwischen waren Feuchtigkeit und Morast bis zu den Oberschenkeln hochgestiegen. Der Investor sprang vom Stein und schüttelte den Anwesenden die Hand, indem er sie beidseitig packte, kräftig hin und her schwenkte, was die armen Dunkerslebener noch mehr verwirrte. Dann stellte er sich zu dem Minister, schlug ihm auf die Schulter und fragte, ich war doch gut, oder? Und weil der Minister nicht antwortete, setzte er hinzu, ich sehe dich heute Abend beim Training. Der Ortsbürgermeister und Parteifreund, der ohnehin schon den Eindruck hatte, verschaukelt worden zu sein, der leider noch nie zu einem Landesparteitag eingeladen worden war und somit auch nicht direkt den schwarzen Zwerg aus der Stadt in den Parteivorstand gewählt hatte, jener Bürgermeister, der nur unter innerem Widerstand überhaupt zwei Plakate des Kandidaten zur letzten Wahl in seiner Amtsstube aufgehängt hatte und nun von schweren Füßen geplagt war, nicht wegen des fruchtbaren Lebens, sondern wegen des sinnlosen Ausflugs auf jenen Hügel, der zufällig der Gemeinde gehörte und von ihm als Ortsbürgermeister verwaltet wurde, einem Ortsbürgermeister übrigens, der von über 70% aller Dunkerslebener Wahlberechtigten gewählt worden war, was ihm mal einer in der Stadt nachmachen sollte. Jener Bürgermeister also stand in diesem Moment so dicht am Geschehen, dass er hörte, wie der Investor und sein Minister sich halbvertraulich verabredeten und auch ohne jemals von seiner Partei um Rat gefragt worden zu sein, wusste er, was nun zu tun war. Während des Abstiegs hielt er sich dicht hinter dem Minister und in einem günstigen Moment, als sie zwischen zwei mächtigen Erdwulsten verschwunden waren, durch die eine Treckerspur führte, als sie also zwischen grünlichen Pfützen und glitschigen Feldsteinen balancierten, sagte der Ortsbürgermeister, wir brauchen eine Umgehungsstraße. In diesem Moment wusste der Minister, dass der Tag verloren war.
Dankeschön.
Ja, genau. Dankeschön.
Schön.
Dankeschön.
Wie kommt das eigentlich, dass man so ein Buch schreibt? Was ist das für ein Genre, würdest du sagen?
Ja, es ist eigentlich, das ist so ein Mix. Es ist ein Mix, der in Deutschland relativ selten gemacht wird. Es kommt eine Leiche vor, es gibt also Krimi-Elemente, der Aufwand ist ein Toter. Aber es funktioniert nicht wie ein Krimi, weil es sprachlich anders funktioniert. Ich habe ganz unterschiedliche sprachliche Elemente drin. Man hat es ja vielleicht auch gehört, es gibt mal Sätze, die sich über eine ganze Seite ziehen und dann gibt es einen Satz, der ist nur 3 Worte lang. Und dann gibt es 5 Seiten, wo nur 3 Wortsätze sind und dann kommt wieder langer. Zwischendurch kommen auch mal gereimte Textabschnitte, also ein kleines Gedicht kommt auch mal vor. Das ist sozusagen so ein, früher nannte man das postmodern. Ich habe keine Ahnung, wie man das heute heißt. Es ist sozusagen aus verschiedenen literarischen Formen zusammengesetzt. Mein Ziel war es, möglichst nicht Langeweile aufkommen zu lassen. Das war sozusagen mein Grundsatz. Ja, bitte nicht langweilig werden. Meine Frau sagt, es sei mir gelungen, aber die ist natürlich nicht ohne. Sie ist gezwungen, das mir zu sagen. Ich weiß es nicht genau, aber sie hat jedenfalls behauptet, sie hat es ausgelesen.
Warum sind eigentlich Journalisten immer so auf der Suche nach den Abgründen unserer Gesellschaft? Macht das Spaß, das zu suchen?
Ist ja, das nicht irgendwann mal? Man kann es ja vielleicht anders formulieren. Ich glaube, das hat wirklich was mit dem Beruf, aber auch mit den Erwartungshaltungen zu tun. Wenn wir die Nachrichten machen und wir melden, heute gab es in Mitteldeutschland wieder keinen Vulkanausbruch, dann würde man uns fragen, wieso meldet ihr denn eine solche sinnlose Meldung? Es gab doch noch nie einen Vulkanausbruch. Man könnte sagen, okay, das ist aber eine positive Meldung. Es gab noch nie einen Vulkanausbruch, aber wir melden mal was Positives. Oder wenn wir melden würden, Angela Merkel ist immer noch Mitglied der CDU. Das wäre keine Meldung wert. Sie wird erst zur Meldung, wenn wir sagen würden, Angela Merkel ist aus der CDU ausgetreten. Das wäre die Meldung. Das heißt, wir melden immer das, was ungewöhnlich ist. Das Neue, das Absurde, das Nicht-Erwartbare ist die Nachricht, die wichtig ist. News is what's different, heißt sozusagen das Schlagwort. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir immer nur das berichten, wenn wieder jemand tot gefunden wird. Ja? Wenn wir melden, auch heute wurde in der Bahnhofstraße Leipzig wieder kein Toter gefunden, würde man sagen, ja, was ist das für eine komische Meldung? Ja, finden wir da einen Toten, heißt es, Tote an der Bahnhofstraße, sagt jeder, wird ja wieder übertrieben. Aber so ist nun einmal das Nachrichtengeschäft und das färbt vielleicht ein bisschen ab, das gebe ich zu. Wir freuen uns an nachrichtenarmen Tagen, wenn wir irgendeine Meldung bekommen, dass irgendwas passiert. Wir freuen uns nicht über Tote, das wäre falsch, aber wir freuen uns darüber, wenn irgendwas Ungewöhnliches passiert. Und ehrlich gesagt, nicht nur ich, auch viele andere Kollegen sagen, eigentlich war das eine tolle Zeit in den letzten 2 Jahren. Diese Flüchtlingskrise hat uns tatsächlich dazu gebracht, dass wieder mal über Politik geredet wird. Und das ist grundsätzlich erstmal gut. Ob die Auswirkungen der Flüchtlingskrise immer so gut sind, weiß ich nicht. Aber das hat uns schon beflügelt. Und letztendlich ist das auch beim Bücherschreiben nicht viel anders. Natürlich denkt man immer darüber nach, was kann man an merkwürdigen Abgründen erfinden. Das ist schon schick. Und ein Teil dessen, was wir hier tun, als Journalist hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir häufig sehr viel mehr vermuten, als wir belegen können. Und das sagen wir dann immer alles nicht. Und die Vermutung schreibt man dann mal in so ein Buch. Ja?
So. Welche Rolle spielt das Verbrechen?
Ja, das Verbrechen ist der Ausheber, der Auslöser. Man braucht so einen Kickstart. Ich finde das schon ganz spannend. Ich lese selber jetzt nicht unbedingt viel Krimis, aber ich finde... ein Verbrechen ist schon nicht schlecht. Es macht das Lesen einfach unterhaltsamer. Ja? Wir wissen, dass wir in einem der sichersten Länder der Welt leben. Wenn Sie ab 17.15 Uhr den Fernseher anschalten, denken Sie, Sie leben in der Hölle. Ja? Also so viele Tote, wie Sie da sehen, Und wenn Sie hören, gerade sozusagen in den ländlichen Gebieten, wo Leute sehr früh anfangen, Fernsehen zu gucken, ständig ist Sirenen. Sie denken, Sie leben hier in der Bronx. Nein, das ist nur der Fernseher, der zu laut gestellt ist, weil ständig ein Tatütata durch den Ort läuft. Die gucken alle dieselben Krimis. Und dem muss man sich ein bisschen einfach anschließen als Autor. Und ich dachte, okay, jetzt mit einer Leiche macht man das vielleicht mal. Und das hat mich schon immer mal interessiert, sowas zu schreiben, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, und wenn ich ganz ehrlich bin, der Verlag hat gesagt, schreibt ein Krimi, das verkauft sich. So, dann habe ich angefangen, da festgestellt, ich kann eigentlich gar keinen Krimi schreiben, es wird um was anderes, aber die Leiche ist drin geblieben. Und der Täter wird auch gefasst zum Schluss, ganz wichtig. Es geht nicht, ohne dass der Täter gefunden ist. Ansonsten kann ich nur sagen, das nächste Buch hat keine Leiche.
Ich finde auch, dass der Roman selber ist sehr schön geschrieben, also kann es nur jedem empfehlen, sich den zu kaufen und auch durchzulesen. Er hat halt sozusagen so eine ganz besondere Art von Erzählposition auch. Also wie gesagt, man merkt auf der einen Seite, dass du Journalist bist, aber irgendwie schaffst du es dann trotzdem sozusagen, das auch in dieses abstrakte Schriftstellerische reinzubekommen, also sozusagen diese Mischung. Das ist wunderbar gemacht. War das schwierig? Oder?
Das war zunächst... Das war schwierig, über so einen langen Zeitraum es zu machen. Also das sind 430 Seiten. Ich wollte eigentlich 300 machen, aber die Personen waren alle noch lebendig und sie wollten auch nicht sich verabschieden aus dem Buch. Und die müssen ja alle, die man einführt, muss man auch wieder ausführen. Das hatte ich mir nicht überlegt am Anfang. Ich habe ein relativ großes Figurentableau und plötzlich dachte ich, was macht denn Müller jetzt eigentlich die letzten paar Meter noch? Der ist ja auch noch da. Ja? Da waren also noch Reste von Figuren, die noch irgendwo hin mussten. Für die musste ich noch was mir überlegen. Deswegen ist das Buch dann 130 Seiten länger geworden. Aber sie sind alle aus dem Buch wieder rausgekommen. Also alle, die im Buch auftauchen, tauchen auch wieder ab und werden von mir freundlich aus der Geschichte hinausgeleitet. Das war ein bisschen aufwendig. Ich hätte beim nächsten Mal schreiben, mache ich nur drei Hauptfiguren, das ist besser. Da weiß ich, wo ich ende. Das ist übersichtlicher dann. Und was die Form betrifft, das hätte mich schon immer mal interessiert. Es sind auch ein paar wirklich Nachrichtentexte drin, die ich selber geschrieben habe, also so richtig klassische Nachrichten, bis hin zu eben, wie gesagt, gereimten Gedichten und allem Möglichen. Alles, was man so schreiben kann, habe ich mal versucht, unter eine Überschrift zu bringen. Ich habe auch PowerPoint-Abbildungen und so. Also ist alles Mögliche zusammengeklebt. Ist
Collage.
Ein bisschen kollagiert, genau. Aber immer in der Hoffnung, dass der Leser sich nicht langweilt, wie gesagt. Es ist ja auch so, beim Lesen ist ja Lebenszeit. Es geht mir so, ich verbringe beim Lesen Lebenszeit und der Leser verbringt auch beim Leben Lebenszeit. Und wenn der seine Lebenszeit verbringt, dann soll er die möglichst gut verbringen, war so meine Überlegung. Also ich möchte nicht die Lebenszeit des Lesers vergeuden, war so meine, durch Langeweile zum Beispiel, wie gesagt. Dachte ich mir, okay, wenn sich schon jemand die Mühe macht, dann muss es halt irgendwie auch... lesbar sein und er sollte Freude dran haben und sich nicht immer noch 100 Seiten.
Nein, keine Angst, das passiert nicht bei deinem Roman.
Und ich habe zu Hause schon ein paar Bücher, wo die ersten 150 Seiten fulminant von mir angelesen wurden und irgendwann hört man dann auf. Da sagt man, schade, warum eigentlich? Das habe ich versucht zu umgehen.
Und selbst da gibt es Autoren, die machen den Trick, die ersten 100 Seiten langweilig und danach richtig toll, weil sie nur die haben wollen als Leser, die auch bereit sind, da ein bisschen zu leiden. Ja, als letztes würde ich aber trotzdem nochmal, wir ja wie gesagt hier für die Landeshauptstadt Magdeburg sind, auch nochmal fragen, gibt es denn wenigstens ein paar Berührungspunkte in dem Roman mit der Stadt? Weil ich kann mir nicht vorstellen, du bist ja sehr lange auch schon in Magdeburg, wirst die Stadt ja entweder auch lieben oder abgründig finden. Spiegelt sich ein paar kleine Dinge vielleicht in dem
also,
Roman?
Also ich lese mal die ersten 10 Sätze, die hätten vielleicht was mit dieser Stadt zu tun. Das ist nicht lang. Die Stadt hatte in den letzten Jahrhunderten nicht viel Glück gehabt, denn sie war immer wieder heimgesucht worden von Horden aus allen Himmelsrichtungen. Nicht wegen ihrer Schätze, denn als besonders reich galt dieser Landstrich nie, sondern wegen ihrer zentralen Lage an mehreren Handelswegen, über die sich eben auch gut Soldaten und ihre Gerätschaften transportieren ließen. Erschwerend kam hinzu, dass die Stadt sich nicht an das Ufer eines Flusses schmiegte, der einen natürlichen Schutz geboten hätte und nicht einmal ein Flussarm als Lebensader aufzuweisen hatte, sondern allenfalls ein oder zwei Rinnsale, die nur in den seltenen Fällen eines Hochwassers zu einem kräftigeren Bach anschwollen. Dies hatte das Leben der Bewohner über Jahrhunderte beeinflusst und zur Ausprägung eines Menschenschlags geführt, dessen emotionale Kargheit ein Abbild jener Verhältnisse war, in denen nun einmal nichts fließen konnte. Und das hatte auch Auswirkungen auf die Kriminalstatistik, in welcher Straftaten mit emotionalem Hintergrund deutlich unter dem landesweiten Durchschnitt registriert wurden. Also der Magdeburger an sich, der sich ja selbst Magdeburger nennt, das höchste Lob, was er von den Lippen bringt, heißt, kannst du nicht meckern. Ja, das ist der Superlativ in Magdeburgisch, kannst du nicht meckern. Mehr Lob ist nicht zu erwarten. Also das ist auch eine, das kann man auch verstehen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.